Platz 2, der Roman Hysteria von Eckhard Nickel. Herr Nickel wurde 1966 geboren und war Mitglied im Pop-Kultur-Vordenker-Quintett Tristesse Royale. Und in diesem Jahr stand er mit Hysteria auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und bevor wir jetzt ausführlicher darüber reden, Sebastian Miro, würden Sie uns Ausschnitte lesen, den Anfang und dann nochmal so ein wunderbare 10 Gebote zum Verschwinden der Menschheit?
Auf dem Markt. Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht. Die kleinen geflochtenen Holzschalen, die Bergheim auf dem Markt immer hochhob, um zu sehen, ob sich das weiße Vlies am Boden schon von zerfallenden Früchten rötlich verfärbte, waren übervoll mit zu dunklen Beeren. Während der natürliche Prozess ihrer Auflösung sich in der Regel als Schimmel zeigte, der über die zum Platzen mürben Fruchtgefäße hinauswuchs, handelte es sich hier um einen zutiefst beunruhigenden Farbwechsel. Die Farbe, an die sich Bergheim bei Bio-Himbeeren seit vielen Jahren gewöhnt hatte, war ein blasses, bläuliches Rot, das bei Lichteinfall fast durchscheinend wirkte. Diese aber waren anders. Sie leuchteten in schwärzlichem Purpur, was den Früchten etwas entschieden Jenseitiges gab. Das spurenlose Leben. Die ersten Gesetze des spurenlosen Lebens hatte eine Gruppe von Studenten als experimentelle Form ihrer Abschlussarbeit entwickelt. Sie waren anfangs als ironischer Kommentar zu den immer schärferen Auflagen des damaligen Umweltministeriums gedacht gewesen. Dass sich nicht gleich ein Professor fand, um die Arbeit zu betreuen, lag einerseits daran, dass es nicht üblich war, mehrere Examinanten gleichzeitig an einem Werk zusammenarbeiten zu lassen. Andererseits war es das Thema selbst, an das sich niemand wagen wollte, weil es an den Grundpfeilern der neu an die Macht gekommenen Naturpartei rührte, deren hehre politische Ziele es persiflierte. Dennoch war es nur eine Frage der Zeit, bis sich ein paar Fanatiker fanden, die von der Sache gehört hatten und tatsächlich begannen, die Leitlinien, zunächst getarnt als sozialpsychologisches Experiment, umzusetzen und sich streng nach ihnen zu richten. Zunächst waren es nur 10 Gesetze gewesen, die ihren Weg aus der Hochschule in die Öffentlichkeit gefunden hatten, angelehnt an die biblischen Gebote. Aber bald wurden es mehr. Die Sprache der Gesetze hatten die Studenten dem empfindlich gekränkten Ton der neuen Naturpartei angepasst. Es klang wie ein Rachefeldzug wild gewordener Bürokraten, die sich als selbsternannte Pflichtverteidiger für eine sprachlose Minderheit der Gesellschaft engagierten. Erstens, die Existenz der Menschen auf der Erde ist ein biologischer Zufall und steht der uneingeschränkten Entfaltung der Natur nur im Weg. Zweitens, nach der Jahrtausende währenden Unterwerfung der Natur durch den Menschen, die fast in ihrer völligen Zerstörung gipfelte, verpflichtet sich die Menschheit, Zug um Zug sämtlicher Eingriff in das natürliche Leben zurückzunehmen und für immer zu beenden. Drittens, das gilt allem voran für die sogenannte Landwirtschaft, die für die Errichtung unverantwortlicher Monokulturen eine globale Vernichtung natürlichen Lebensraums für Tiere und Pflanzen in Kauf genommen hat und das nur um der nutzlosen Menschheit zu dienen. Viertens, auch der Raubbau an natürlichen Ressourcen wie Öl, Gas, Kohle, Erz und anderen Bodenschätzen, die allein der Natur gehören, wird umgehend eingestellt, damit sich die Erdoberfläche von den Wunden der brutalen Eingriffe in ihre verborgenen Reichtümer erholen und ein weltumspannender Heilungsprozess einsetzen kann. Fünftens, zudem muss der gesamte Überbau der Landschaft durch Häuser, Straßen, Dämme und überhaupt alle der Menschheit dienenden Manipulationen am ursprünglichen Zustand der Vegetation als temporärer Siedlungsbau begriffen werden, dessen Zeit nun abgelaufen ist und daher die unmittelbare Rückgabe an die Natur bei Überführung in den Status quo vor dem Eingriff ansteht. Sechstens. Im nächsten Schritt wird der Mensch, nachdem er sich nicht mehr bei der Natur bedienen darf, den Einfluss und die Auswirkungen, die seine Existenz an sich auf sie hat, nach bestem Wissen und Gewissen reduzieren und in letzter Konsequenz vollends aufheben. Siebtens. Nahrung darf sich der Mensch nur noch aus Resten zusammensuchen, die Pflanzen abgestoßen haben und keine Verbindung mehr zu ihrem Organismus besitzen. Fallobst, von den Knospen gelöste Blüten, Gemüse, das lose auf Feldern liegt, Streugut, lose Blätter. Achtens, die sogenannte Kultur, die der Mensch im Zuge seiner selbsternannten Kultivierung der Natur übergeordnet hat, wird nur in dem Maße weiterhin aufrechtzuerhalten sein, wie es dem Menschen gelingt, diese den Maßstäben und Gesetzen der ungestört existierenden Natur absolut unterzuordnen. Neuntens. Zonen, in denen sich der Mensch noch aufhalten darf, werden jahreszeitlich bestimmt und nur nomadisch für einen begrenzten Zeitraum für ihn organisiert. Zehntens. Alle Regeln gelten ausnahmslos. Der Umstand, dass sich die Natur, für die sich die Aktivisten einsetzten, nicht selbst sprachlich zu Wort melden konnte, erleichterte den Absolutheitsanspruch der Forderungen, die sie stellten.
Dankeschön. Wir haben es gehört, künstliche Himbeeren, um die Natur zu schützen. Die Menschen als Unfall in der Natur, am besten ist der Mensch löscht sich selbst aus. Kirstenfunk, erklären Sie uns, welches die popliterarischen Instrumente sind, die Eckhard Nickel benutzt, um uns vor einer Ökodiktatur zu warnen oder vielleicht sogar zu schützen?
Das würde ich lieber nicht tun, um mal ein berühmtes Zitat. Ich bevorzuge das nicht zu tun.
Ja. Es wird so gehypt als ein wunderbarer, scharfsinniger Roman, elegant und ein irrwitziger Thriller der Popliteratur.
Ich höre daraus, dass ich nicht allein bin mit meinen Vorbehalten gegen das Buch, Herr Eppkes.
Nee, Wir können schon zusammensetzen.
Kurz gesagt, es ist ein eigentümlicher Roman. Denn wenn ich mir schon diese 10 Gebote anhöre, dann höre ich daraus vieles nicht zu Ende Denkbare. Die Selbstabschaffung des Menschen ist ja da quasi Programm und Gebot. Und natürlich ist es alles eine große Persiflage. Aber es ist wirklich ein eigenartiger Roman, insofern als natürlich die Idee dieser Ökodiktatur, die sich da offenbar schon ausgebreitet hat über die Erde oder in der Zukunft, so genau weiß man das alles nicht, weil irgendwo bleibt es auch ein Kammerspiel eines offenbar ziemlich verwirrten Hysterikers, eines Herrn Bergheim, der eben diese Himbeeren wahrnimmt. Dieses hat so gewisse Inkonsistenzen und es ist eigentlich auch kein wirklich meiner Meinung nach drohendes Szenario, keine, also mir zumindest nicht sehr wahrscheinlich in nächster Zeit sich verwirklichende Dystopie.
Herr Spiegel, Sie haben die ganze Zeit, als Frau Vogt gerade sprach, so etwas mit den Lippen gezuckt und so ein bisschen ironisch und sagt, na, das werde ich dir schon noch erzählen, was ja, in diesem Roman gut ist, um endlich zu kapieren, warum der Roman elegant ist und scharfsinnig ist und ein irrwitziger Thriller.
Naja, jetzt interpretieren Sie was in die unkontrollierten Bewegungen meiner Lippen hinein. Ich fürchte, ja, das kann ich gar nicht einlösen, diesen Anspruch. Aber ich will es zumindest ein bisschen versuchen. Frau Vogt hat gesagt, es ist ein eigentümliches Buch. Das ist es allerdings, ja. Und es ist sehr konstruiert. Und ich glaube, auf der Spur kommt man ein bisschen weiter. Und das sind ja schon mal große Fragen. Also, was heißt eigentümlich? Ich mag Bücher, bei denen ich mich fragen muss, womit habe ich es eigentlich zu tun? Also was ist das für eine Geschichte? Was will der Autor? Was ist das für ein Genre? Das sind so die Fragen, die ich mir während der Lektüre stelle. Die stelle ich mir auch gerne. Nur hätte ich dann auch gerne irgendwann mal Antworten. Ich fand die Lektüre dieses Buches, also mindestens bis zur Hälfte, sehr interessant und anregend, weil ich diesen satirischen Ansatz gut fand. Ich fand diese Dystopie gut. Ich fand es auch überzeugend.
Frau Kegel, wie lesen Sie das
denn? Ja, ich finde es interessant, dass Frau Vogt eben gesagt hat, das ist eine Realität, die hier beschrieben wird in dieser Zukunftsvision, die wahrscheinlich nicht so bald uns erreichen wird. Ich würde sagen, das ist tatsächlich der Roman zum Anthropozän. Also es ist dieser Gedanke der Fruktarier letztlich. Die Fruktarier, Sie wissen, können nur Obst essen, was von der Erde fällt und so. Also die Idee, dass der Mensch selbst die Spuren, die er auf unserem schönen Planeten hinterlassen hat, wieder zurücknimmt, ist sozusagen die radikalste Umsetzung dieses Fruktarier-Gedankens. Und da kann man natürlich jetzt mit Dürrenmatt sagen, eine Geschichte ist dann erst zu Ende, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Das macht Eckhard Nickel hier. Auf Ihre Frage, was das mit Popliteratur zu tun hat, würde ich sagen, sehr viel. Also man erkennt hier natürlich, wo Eckhard Nickel herkommt. Das ist ein klassischer Warenhaus-Text. Ja, das Warenhaus ist hier der Öko-Biomarkt. Nicht zufällig heißt der Held den ich gar nicht so verwirrt finde übrigens, Bergheim, ja, erinnert an Berghain, ein berühmter Club in Berlin. Ich würde ihn eher beschreiben als einen Connoisseur, als einen hochideologisierten Mann, der über diesen Biomarkt geht und eben feststellt, da stimmt etwas nicht. Und es ist, wie ich finde, einer der witzigsten Texte über eine Dystopie. Also ich habe auch bei der zweiten Hälfte, Herr Spiegel, noch viel gelacht und viel drüber nachgedacht, was er uns da erzählt. Also was ein Text, der unheimlich anschlussfähig ist, der ganz viele Themen aufwirft, die uns heute beschäftigen und eben die Gedanken jeweils an ihr radikales Ende führen. Deswegen geht dieser Text vom Biomarkt eben direkt ins Labor. Ja, also das ist ja der Grundgedanke dieses Romans, dass die höchste Natürlichkeit nur über die größtmögliche Künstlichkeit erzeugt werden kann.
Genau. Was mich gewundert hat, war, dass mich dieser Roman überhaupt nicht emotional gepackt hat.
Ja, und dafür auch gibt es, glaube ich, einen Grund. Also nur einen Satz dazu. Ich habe da lange drüber nachgedacht, auch warum mich das nicht packt. Für mich war die Antwort auf diese Fragen, lag in den Figuren. Die Figuren sind nicht wirklich interessant. Das sind vier, Bergheim, Kirsten, Ansgar und Charlotte. Und ich glaube, das Problem dieses Buches ist, bei aller Kunstfertigkeit hat was mit den Figuren zu tun.
Ja. Wir haben es mit einem Debüt zu tun. Das muss man vielleicht noch mal sagen. Es ist der erste Roman, den Eckhard Nickel je geschrieben hat. Er ist ein bekannter Autor, der über seine journalistischen Texte und andere Projekte bekannt geworden ist, aber es ist tatsächlich ein Debüt.
Ja. Gut, nehmen wir das zur Entschuldigung der etwas wenig charakterisierten Personen. Okay, wir sprachen über Hysteria von Eckhard Nickel, im Piper Verlag erschienen.